Fußball ist eine versuchte Heimkehr ins Paradies. Das Heraustreten aus dem versklavten Ernst des Alltags in den freien Ernst dessen, was nicht sein muss und deshalb schön ist. Das hat jetzt jemand gesagt, von dem man es nicht unbedingt erwartet. Vom emeritierten Papst Benedikt, als er noch Kardinal Ratzinger war, stammt dieses Zitat. Wir wollen jetzt auch über Fußball reden, über Fußball und Glauben. Und zwar mit dem ehemaligen Seelsorger der deutschen Fußballnationalmannschaft, mit dem Theologen und, ja, man kann fast sagen, Fußballpfarrer Günther Klempnauer. Sein neues Buch heißt »Keiner kommt an Gott vorbei – Fußballlegenden über Glaube, Liebe, Hoffnung«. Guten Tag, Herr Klempnauer.
Guten Tag.
Wie wird man denn eigentlich Fußballfahrer beim Deutschen Fußballbund? Sie waren ja zum Beispiel bei der Europameisterschaft 92 in Schweden dabei.
Ich bin dazu gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich war darauf eigentlich überhaupt nicht vorbereitet, bekam irgendwann vom Europäischen Fußballverband, von der UEFA, eine Einladung, ob ich bereit sei, die deutsche Nationalmannschaft nach Göteborg, nach Schweden zur Europameisterschaft 1992 zu begleiten.
Und was hatten Sie da für Aufgaben? Was machten Sie denn da?
Vor allem sollte ich so ein bisschen auf die Fans achten, wenn die also ausflippen würden, dass ich da versuchte, beruhigend auf sie einzuwirken. Ich war jederzeit bereit, wie ein Notfallpfarrer, diese Wogen zu glätten, wenn sie irgendwann mal dort hochschlagen würden bei den Nationalspielern.
Also 92, das war ja auch ein bisschen eine besondere Europameisterschaft. Wir erinnern uns, Dänemark, die dänischen Spieler waren schon im Urlaub. Die wurden quasi nachnominiert, weil eine andere Mannschaft nicht teilnehmen durfte. Deutschland war dann im Endspiel gegen Dänemark hoch favorisiert, gegen das kleine Land Dänemark. Deutschland hat dann allerdings als hoher Favorit 2-0 verloren. Ja, wie ist das denn gewesen? Da waren die Spieler doch sicher riesig enttäuscht, oder?
Ja, das war natürlich schon eine große Enttäuschung. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz mit Bertie Vogts. Ich hatte ein Jahr vorher ein Buch geschrieben, das trug den Titel »Wenn Gott ins Spiel kommt«. Und da habe ich also auch Bertie Vogts verewigt und er kannte das Buch und freute sich darüber. Alle redeten auf ihn ein, also alle Journalisten, und sie konnten es nicht begreifen, dass Bertie Vogts nun als der Verlierer dastand. Ich werde in diesem Zusammenhang auch an Jogi Löw erinnert, einmal gesagt hat, wenn ich siege, bin ich der Messias, aber wenn ich verliere, bin ich der Staatsfeind Nummer 1. Und ich hatte dieses Buch, »Wenn Gott ins Spiel kommt«, dabei. Und als alle auf ihn einredeten und Bertie Vogts sich kaum erwehren konnte, all diese Vorwürfe nun wirklich aufzunehmen, hielt ich dieses Buch »Wenn Gott ins Spiel kommt« hoch und er alleine sah es, weil die anderen Journalisten mir den Rücken zugekehrt hatten. Sie waren alle auf Bertie Vogts konzentriert. Und dann sagte Bertie Vogts wie aus heiterem Himmel: »Das ist wirklich gut. Darauf kommt es an.« Und die Journalisten wussten damit gar nichts anzufangen. Und er bezog sich auf dieses Buch. »Wenn Gott ins Spiel kommt, dann kann ich also die größten Frustrationen ertragen.« In diesem Gespräch, das wir hatten, als er noch Bundestrainer war, sagte er: »Wissen Sie, man braucht ein Spielbein und ein Standbein. Aber wenn man das Spielbein betätigen will, dann geht das nicht ohne Standbein.« Damals wackelte so ein bisschen schon sein Stuhl und ich fragte: »Herr Vogts, wie werden Sie reagieren, wenn Sie unter Umständen jetzt nicht mehr als Bundestrainer tätig sein könnten?« Und dann meinte er: »Kein Problem, wichtiger als mein Spielbein, das ich auswechseln kann, ist das Standbein. Und mein Standbein ist mein Glaube, mein Urvertrauen.« Und dann ging er noch einen Schritt weiter und ich will Ihnen sagen: »Jesus ist mein Lebenselixier, er ist die Seele meines Glaubens. Wenn ich mit ihm verbunden bin, dann kann ich alle Konflikte leichter ertragen.«
Also Bertie Vogts, ein grundkatholischer Mensch, so kennen wir ihn auch, hat sich sogar im Pfarrgemeinderat, glaube ich, mal wählen lassen und engagiert. Sie haben die Spieler ja nach so einem Desaster, so einer schlimmen Niederlage wahrscheinlich auch mal so ein bisschen beobachten können. Jetzt nach der WM erleben wir ja genau so etwas. Jogi Löw, nicht der große Held vor 4 Jahren und jetzt ist er ganz unten. Ja, wie gehen denn Trainer, Spieler, wie gehen die damit um, mit dieser riesigen Enttäuschung, auch der Enttäuschung eines ganzen Landes?
Der bekannte Psychologe Viktor Frankl hat einmal gesagt, es gibt eine Wechselbeziehung zwischen Vergötzung und Verzweiflung. Wenn Fußball mein Ein und Alles ist und ich auf diesem Gebiet versage, dann stürzt für mich eine ganze Welt ein. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die gläubigen Spieler, die gläubigen Fußballidole, Nationalspieler und Weltmeister und Europameister, sofern sie sich zum Glauben an Gott und zu Jesus Christus bekennen, mir immer wieder versichert haben, wir entwickeln durch diese Glaubensbeziehung auch eine gewisse heitere Gelassenheit. Natürlich ärgern wir uns, wenn wir verloren haben und an diesem Turnier nicht mehr teilnehmen können. Aber wir wissen, dass es mehr gibt als Fußball. Wie einige von Ihnen mir immer wieder bezeugten, nicht Fußball ist mein Leben, sondern Jesus ist mein Leben. Und das finde ich also sehr bemerkenswert.
Da gibt es auch unter den aktuellen Nationalspielern auch sehr gläubige Spieler, die sich zu ihrem Glauben auch bekennen. Jerome Boateng ist da ein Beispiel, der sagt von sich, dass er regelmäßig betet.
Genau. Und Boateng sagte dann auch nochmal, er glaube, dass Gott auch einen Plan mit ihm habe und dass er nicht einfach so ziellos dahin zu leben brauche. Diese Erfahrung habe ich immer wieder auch mit anderen Spielern und auch mit Welttrainern gemacht, wie beispielsweise Ottmar Hitzfeld. Nicht? Er meinte, jeder Mensch braucht ein Ziel in seinem Leben, aber das Endziel für ihn als einen gläubigen Katholiken ist eigentlich die Ewigkeit, das Leben über den Tod hinaus. Und er empfindet diese Zeit auf dieser Erde als Bewährungsprobe und freut sich, dass er seine Gaben entfalten kann. Er würde genauso argumentieren wie der Apostel Paulus, wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre unser Glaube letztlich vergeblich.
Nun ist Ihnen ja ein Kunststück gelungen. Sie haben mit sehr vielen ehemaligen aktuellen Nationalspielern, Trainern, Heiko Herrlich nenne ich auch mal, haben gesprochen. Normalerweise denkt man ja, der Glauben hat häufig etwas Schambesetztes. Wenn Promis, wenn Fußballer über ihren Glauben sprechen, dann scheint es so ein bisschen ja so ein Geschmäckle zu haben. Der Glaube scheint nicht gesellschaftsfähig zu sein. Ist es das, was dazu führt, dass auch Promis eigentlich eher ungern über den Glauben sprechen?
In der Regel reden sie nicht so gerne darüber. Andererseits habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass die von mir interviewten und betreuten Spieler, dass sie mir gesagt haben, solche Fragen nach Gott würden ihnen nie gestellt werden. Und man kann eigentlich nur auf die Fragen antworten, die man gestellt bekommt. Und einige große Leute sagten mir, zum ersten Mal würden sie überhaupt in der Öffentlichkeit über den Glauben sprechen, weil zum ersten Mal ihnen diese Frage gestellt wurde. Ich werde in dem Zusammenhang an Dieter Kürten erinnert. Er war ja einer der beliebtesten Sportmoderatoren. Und er besuchte mich auf dem Höhepunkt seiner Karriere in Siegen. Dann sagte er, wissen Sie, ich bewundere Sie. Ich sage, ich bewundere Sie. Sie können alle Leute im aktuellen Sportstudio interviewen. Diese Chancen habe ich nicht. Ja, sagt er. Aber der Unterschied zwischen Ihnen und mir besteht darin, dass ich leider nur oberflächliche Fragen stellen kann, die sich auf die augenblickliche Situation beziehen, was Taktik angeht, was Strategie angeht, aber nicht über den Tag hinaus. Und das ist das, was Sie eigentlich ausmacht, wenn Sie als Seelsorger mit diesen Leuten sprechen. Das sind keine Fragen, die nur heute von Bedeutung sind, sondern die übermorgen und zu allen Zeiten von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang fällt mir Jean-Marie Pfaff ein, der belgische Nationaltorwart. Und er hatte auch ein Buch von mir gelesen gehabt, Wenn Gott ins Spiel kommt, und sagte mir dann ganz spontan am Telefon, obwohl wir uns nie vorher gesehen hatten, kannst du nicht mein Seelsorger sein? Ich war natürlich erstmal ein bisschen verblüfft und dann fragte ich, wie kommst du darauf? Ja, sagte er, ich habe also gelesen, dass du nicht nur Theologe bist, sondern auch Sport studiert hast und diese Kombination finde ich gut. Und dann sagte er, du kennst uns, wir sind mehrfache Millionäre und wenn wir unter uns sind, reden wir über Aktien, über unsere Autos, über Frauen. Aber wie es da drinnen aussieht, darüber sprechen wir nicht. Was ist der Sinn meines Lebens? Wie werde ich mit meinen Ängsten fertig? Gibt es eine Hoffnung über den Tod hinaus? Diese Fragen möchte ich gerne beantwortet haben und darum bitte ich dich, mein Seelsorger zu sein. Er hat dann eine sehr eindrucksvolle Erfahrung gemacht, dass er von seinen Ängsten frei wurde, auch als Fußballtorwart. Ich hatte ihm einen Psalm aus dem Alten Testament zitiert. Da heißt es in einem der Gebete, die immerhin 2.500 Jahre alt sind: In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr rettete mich aus meiner Angst. Was können mir Menschen tun? Er wurde so von seinen Ängsten frei und konnte angstfrei auch die nächsten Spiele vollführen. Und dann gewann er auch die Meisterschaft mit Bayern München und er wurde als der Champion gefeiert. Und dann kam die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, das war 1986, und er war gleichzeitig belgischer Nationaltorwart. Und dann sagte er: Kannst du mir nicht eine Predigt halten über diesen Psalm? Die nehme ich dann mit nach Mexiko und vor jedem Spiel werde ich mir diese Predigt anhören. Das wird mich motivieren und animieren und stärken, auch in meinem Glauben. Belgien schied erst im Halbfinale gegen Argentinien aus und ein halbes Jahr später wurde er zum besten Fußballtorwart der Welt gewählt. Ich weiß noch, als wir uns dann in München gegenüber saßen und er dann mir sagte: Günther, du weißt, ich bin mit Bayern München deutscher Meister geworden, Pokalsieger geworden. Ich bin in Belgien zum Mann des Jahres gewählt worden und jetzt auch noch zum besten Fußballtorwart der Welt. Als 14-Jähriger habe ich mal gebetet, ich möchte der beste Fußballtorwart der Welt werden. Und dieser Wunsch ist jetzt auch in Erfüllung gegangen. Und dann machte er eine kleine Pause und dann sagte er: Aber weißt du, irgendwann ist das alles Schnee von gestern. Entscheidend ist, dass ich den Glauben habe, dass Jesus Christus für mich den Pokal des ewigen Lebens durch sein Kreuz und durch seine Auferstehung erworben hat und dass ich über den Tod hinaus eine Hoffnung habe. Das wiegt mehr als der Pokal, der letztlich vergänglich ist.
Also die Kompassnadel des Glaubens, die dann doch alles entscheidet und das andere etwas relativer erscheinen lässt, nicht? Wenn so ein Fußballspieler da am Elfmeterpunkt steht und den entscheidenden Elfmeter über das Tor knallt, nicht? Was geht in ihm vor? Wenn er dann so einen Halt hat, dann ist das sicher einfacher, damit umzugehen.
Genau.
Sie haben sehr viele Spieler interviewt, also natürlich Heiko Herrlich gehört dazu. Sie haben gerade schon ein paar Namen genannt, Ottmar Hitzfeld. Ja, aber ein bisschen kann man auch unterscheiden zwischen Fußballpromis aus dem deutschen Sprachraum, nicht? Wir Deutschen tun uns da ja ein bisschen schwer, glaube ich, sowas Intimes. Und anderen Fußballspielern, zum Beispiel die aus Südamerika oder auch aus Neuseeland kommen. Ich denke da an Spieler wie Jorginho, Wynton Rufer, Rune Bratzit, die sogar Bibelkreise gegründet haben. Die gehen da sehr viel offener eigentlich noch mit um, als wir hier im deutschen Sprachraum, oder?
Der erste ausländische Bundesligaspieler war noch ein anderer, das war Bum Kun Cha aus Südkorea. Wir waren sehr eng befreundet, er spielte ja zuerst in Eintracht Frankfurt und dann anschließend bei Bayer Leverkusen. Er ist übrigens der einzige Bundesligaspieler, der mit zwei Mannschaften Europapokalsieger geworden ist, mit Eintracht Frankfurt und mit Bayer 04 Leverkusen. Er war in Südkorea ein Volksheld, der beste Fußballspieler, von Hause aus Buddhist, wurde dann schwer krank und die Ärzte hatten ihn aufgegeben und haben gesagt, sie werden vermutlich nie mehr spielen können. Seine Frau war eine gläubige Christin. Sie hat dann den Kontakt zu einem Pfarrer gesucht und der Pfarrer hat über ihm gebetet. Wie durch ein Wunder ist er wieder ganz gesund geworden und wurde dann auch ein gläubiger Christ. Und dann hat er gesagt, ich spiele Fußball, um Gott groß zu machen. Da er ein gefürchteter Stürmer war, war er natürlich auch freiwillig für die gegnerische Mannschaft. Und dann gab es wieder einen ganz schlimmen Unfall. Er wurde gefoult von Gelsdorf im Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen und lag im Krankenhaus und die Ärzte sagten, wahrscheinlich wird er nie wieder spielen können. Und der Vorstand von Eintracht Frankfurt sagte, wir erstatten jetzt Strafanzeige gegen Gelsdorf. Und dann sagte Bum Kun Cha auf dem Krankenbett, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte als Christ nicht Böses mit Bösem vergelten. Später musste Eintracht Frankfurt ihren besten Spieler verkaufen, weil sie hohe Schulden hatten. Und Bayer Leverkusen wollte ihn gerne haben, obwohl er tolle Angebote von Italien und Spanien bekommen hatte. Aber dann sagte er, ich will den unteren Weg gehen. Und ich möchte einfach auch mit meinem ärgsten Feind auf dem Feld zusammen Fußball spielen. Dann habe ich ihn gefragt, bumm, wie war das, als du zum ersten Mal in der Mannschaft von Leverkusen standst mit deinem ärgsten Feind, in Anführungsstrichen Gelsdorf, in einer Mannschaft spieltest. Ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, ich möchte, dass wir gute Freunde werden und ich werde dir nichts nachtragen. Und sie sind bis heute, auch mit ihren Familien, die engsten Freunde.
Was wir auch noch unbedingt ansprechen müssen, in einem Kapitel in Ihrem Buch über Glaube und Fußballlegenden, das schreiben Sie nicht selbst, sondern lassen Schüler des Siegener Evangelischen Gymnasiums zu Wort kommen. Was hat es damit auf sich?
Dort in diesem Gymnasium gab es einen Projektkurs Fußball und Religion. Und man hatte gehört, dass ich ein Buch über Fußball schreiben würde. Und ich hatte vorher schon in diesem Gymnasium hin und wieder auch in größeren Veranstaltungen zu den Schülern gesprochen. Und sie kannten mich ein wenig. Ja, und dann bin ich zu diesen jungen Leuten, 16-, 17-Jährigen gegangen, die an diesem Projektkurs teilnahmen. Und dann wollten sie natürlich gern auch in dieses Buch hineinkommen. Und da habe ich gesagt, ich gebe euch einige Porträts von diesen Fußballlegenden mit nach Hause und dann könnt ihr sie beurteilen, wie ihr das empfindet. Und das haben sie auch getan. Und was mir aufgefallen war, dass diese 16- bis 17-Jährigen vor allem auf die Glaubensaussagen Bezug nahmen. Das hat sie beeindruckt, weil sie das überhaupt nicht von diesen großen Spielern erwartet hatten.
Also in Ihrem Buch können wir die Spieler auch ganz anders kennenlernen und die Schüler hat es tatsächlich beeindruckt. Wir könnten jetzt noch lange weiterreden. Es gibt unglaublich viele spannende Geschichten aus Ihrem Leben zu erzählen. Zum Beispiel, dass Sie als 18-Jähriger sogar einmal gegen Uwe Seeler Fußball gespielt haben und dann sogar ein Turnier gegen ihn gewonnen haben. Aber dann sind Sie Seelsorger geworden. Jetzt noch zum Abschluss eine Frage, die muss ich einfach stellen. Wer wird denn Weltmeister?
Wer wird Weltmeister? Sie merken, ich zögere ein bisschen, weil ich den Eindruck habe, dass das in diesem Weltmeisterschaftsturnier ziemlich unberechenbar zugeht. Es könnte sogar sein, dass irgendein südamerikanisches Land Weltmeister wird. Also nicht unbedingt hier aus dem europäischen Raum, weil ich den Eindruck habe, dass die sogenannten Entwicklungsländer noch mehr Siegeswillen und Einsatzbereitschaft und Teamgeist mitbringen, während wir in unseren westlichen Ländern ziemlich übersättigt sind. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Deutschland letztlich ausgeschieden ist, weil sie vielleicht so hochmütig waren und glaubten, sie könnten alles. Es kommt nicht nur auf die Talente an, sondern es kommt vor allem darauf an, dass ich mich total hingebe und das Beste daraus machen möchte. Und das erwarte ich mir von den südamerikanischen Ländern.
Sind wir mal gespannt. Vielen Dank, Günther Klempnauer. Der Fußballpfarrer hat ein spannendes Buch über Fußballer und ihren Glauben geschrieben. Keiner kommt an Gott vorbei. So heißt das Buch, mit Glaubenszeugnissen, die aufregend zu lesen sind. Ich sage einfach mal ein paar Namen. Ottmar Hitzfeld, über den haben wir gesprochen. Uwe Seeler natürlich ganz wichtig. Wolfgang Overath, hier besonders in Köln eine Ikone. Jean-Marie Pfaff haben Sie erwähnt. Berti Vogts auch. Dann aktuelle Spieler oder Trainer wie Heiko Herrlich. Jorginho ist ganz wichtig. Da gibt es tolle Geschichten auch noch zu erzählen. Mit denen hat Günther Klempnauer über ihren Glauben gesprochen. Das Buch »Keiner kommt an Gott vorbei« ist im Benno Verlag erschienen. Es hat 230 Seiten und es kostet 16,95 €. Vielen Dank.
Dankeschön.